Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich einen Vertreter der SPÖ, einen geschäftsführenden Clubobmann im Nationalrat, Philipp Kucher. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Freundschaft, darf man das noch sagen bei euch?
Ja, gern.
Oder ist das schon eine Drohung in der Sozialistischen Partei?
Ich glaube, Freundschaft ist echt ein wunderschöner Gruß auf der einen Seite, aber natürlich auch ein Wert. Ich finde, Freundschaft ist mir Menschen, die einen gern haben, Vertrauen. Ich finde, das ist im persönlichen Bereich ganz wichtig und in der Politik wahrscheinlich auch ein schöner Gruß, den man auch leben sollte.
Und gibt es das bei euch noch in der SPÖ oder haut ihr euch die Hackel ins Kreuz? Ich meine, man hat ja, du kommst ja aus dem Lager Doskozil ursprünglich. Mhm. Und jetzt hast du irgendwie, also meine Beobachtung, ein bisschen ein Himmelfahrtskommando übernommen mit dem Andi Babler, weil es gibt ja intern Zweifel, ob er es schafft. Performance ist ja so, mehr recht als schlecht, man steht auf der gleichen Prozentzahl. Also die große Dynamik, der große Aufbruch ist ja eigentlich noch nicht passiert. Wird er noch kommen?
Schau, du hast das angesprochen, wir haben natürlich holprige Zeiten hinter uns. Wir haben uns extrem lange Zeit einfach zu viel mit uns selber beschäftigt, zu wenig, glaube ich, auch öffentlich darüber geredet und auch Vorschläge gemacht, wie wir das Land besser gestalten wollen. Dafür kann man sich einfach nur entschuldigen und man muss, glaube ich, tagtäglich jetzt schauen, dass man das Vertrauen wieder zurückgewinnt. Das ist ein ganz normaler Prozess und ich glaube, dass wir uns intern gut aufgestellt haben. Ich bin vom Grundtyp auch jemand, der schaut, dass man sozusagen in der Partei diese Breite wirklich auch als Chance versteht. Und wir sind eine große Organisation in Österreich, wir haben 150.000 Mitglieder und das ist ganz klar, dass es unterschiedliche Lebensrealitäten gibt, dass es oftmals auch unterschiedliche Auffassungen gibt, aber in den großen Fragen auch, wo wir glauben, dass es so allen Menschen in Österreich auch besser gehen sollen, wie wir die Republik gestalten wollen, ist die SPÖ schon geschlossen und da sind wir alle auch einer Meinung.
Mhm. Also ein bisschen Zeit habt ihr noch, das auch unter die Leute zu bringen, dass sie es auch verstehen. Bei euch bricht eigentlich die Klientel weg, kann man sagen. Ja, der Sozialismus in Europa, wenn du siehst, 5 Länder werden nur mehr sozialistisch regiert. Und ob Andi Babler mit seinen gewissen Aussagen, die ja doch polarisieren, das schaffen wird, bist du noch zuversichtlich?
Ich weiß gar nicht, wie du das persönlich auch wahrnimmst, aber das sind ja nicht oft die großen ideologischen Fragen, sondern was wir ansprechen, sind so ganz normale Fragen des täglichen Lebens. Du bist Unternehmer, du hast die Teuerung auch mitbekommen, du spürst ja auch, wenn es den Menschen auch wirtschaftlich schlechter geht. Und was wir fordern zum Beispiel, dass die Menschen auch sich das tägliche Leben leisten können sollen, dass man bei der Teuerung nicht einfach zuschaut, sondern auch eingreift. Du musst dir vorstellen, Österreich ist ganz ein starkes Land. Das ist ja fast ein Kunststück, dass wir es geschafft haben, als schlechtester Staat in ganz Westeuropa durch diese Krise zu kommen. Alle anderen Staaten haben eingegriffen, die haben gesagt, machen wir was bei den Lebensmittelpreisen, bei den Kreditzinsen, versuchen wir die Energiepreise auch zu bremsen, das Wohnen sozusagen zu schauen, dass das nicht explodiert. Alle anderen Staaten haben eingegriffen und wir waren fast 2 Jahre in Folge das Land in Westeuropa mit der höchsten Inflationsrate. Das heißt, es ist schon, glaube ich, ein Unterschied auch für die breite Masse der Menschen, ob du eine Politik hast, die schaut, dass es allen gut geht, dass das Wohnen leistbar ist, dass die Leute von ihrer Pension leben können, dass junge Menschen Zukunftschancen haben. Das ist, glaube ich, keine ideologische Frage, sondern da geht es wirklich ums tägliche Leben von Menschen.
Das ist verständlich, das sagen ja auch alle Parteien. Aber wenn ich daran denke, Energiepreise. Ja. Stadt Wien hat das eigentlich ein bisschen negativ vorgemacht. Energiepreisbremse, was ihr im Programm habt. Stadt Wien Energie, es zahlt sich jetzt, hat die höchsten Gewinne gemacht, wurden gestützt. Die Preise sind messlich gestiegen, jetzt hat es wieder eingependelt. Aber wie siehst du das? Wie hat da die Stadt Wien, hat die falsch reagiert? Mit Wien Energie?
Schau, Wien ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil die Stadt ja jeden Euro, den sie eingenommen hat, doppelt und dreifach auch für die breite Masse der Bevölkerung wieder zurückgezahlt hat. Und was notwendig gewesen wäre, dass man schaut, dass diese Energiepreise gar nicht erst explodieren und dass man zum Beispiel Übergewinne in Österreich abschöpft, das ist eine Maßnahme, die man nur bundesweit für ganz Österreich auch beschließen kann. Dafür wäre der Nationalrat da. Und um es konkret zu machen, es haben ÖVP und Grüne gesagt, wir werden die Übergewinne der Energiekonzerne abschöpfen. Da hat es geheißen, wir werden 4 Milliarden Euro zurückholen und das den Menschen, die das ja tagtäglich auch zahlen müssen, wieder geben. Und statt 4 Milliarden Einnahmen hat es dann in Summe nicht einmal 400 Millionen gegeben. Das heißt, ÖVP und Grüne sind deutlich hinter dem zurückgeblieben, was sie selbst versprochen haben. Und das ist einfach eine Schieflage. Ich meine, du wirst das als Unternehmer, glaube ich, noch stärker auch spüren und mitbekommen. Aber es ist doch undenkbar, dass man Branchen hat, wo es hunderte Prozent an Zusatzgewinnen gibt und dann nicht, weil du arbeitest, weil du engagiert bist, sondern weil es einfach Entwicklungen gibt auf den internationalen Energiemärkten und dann ohne Zutun eigentlich der Unternehmen du hunderte Prozent Gewinne hast, die Politik zuschaut und die breite Masse der Bevölkerung zahlt das Ganze. Also es ist einfach eine Schieflage, wo man sagen muss, als Politik bist gefordert, wenn etwas aus dem Lot gerät, auch ganz konkret einzugreifen. Aber dieses Zuschauen, was die Teuerung einfach durchrauschen lassen, das ist schon dramatisch schlecht für die Republik. Wir haben jetzt Milliarden an Schulden aufgebaut, die hohen Preise bleiben weiterhin und das ist natürlich auch eine schwierige Situation für unseren Wirtschaftsstandort.
Na gut, die Inflation hat sich ein bisschen jetzt eingependelt bei 2,2%, hat natürlich ewig lange gedauert.
Ja, aber das kommt ja zu den 10% dazu, die wir schon hatten. Ja, und natürlich das in Relation stimmt, zu anderen Relation, Staaten in Europa klar. Haben wir deutlich auch an Wettbewerbsfähigkeit verloren.
Aber weil du gerade mich ansprichst als Unternehmer, also ich fühle mich ein bisschen von euch benachteiligt in eurem Programm. Ich finde es fast ein Unternehmer-Bashing, wenn ihr sagt, okay, die Unternehmer können besteuert, die Steuern können rauf für Unternehmer, die Köst gehört erhöht und so weiter. Ich meine, Wirtschaft sind wir alle. Den Arbeitern geht es dann gut, wenn es den Unternehmer gut geht. Wir werden immer ein bisschen hingestellt als Ausbeuter der Arbeiter, zahlt es ihnen mehr, die braven kleinen Arbeiter. Ich meine, wenn ihr die Arbeiter schützt, das ist klar, das versuche ich auch als Unternehmer, die sind euch, wenn ich so salopp sagen darf, ja eigentlich schon davon gelaufen. Und die sagen, ihr geht gleich zur FPÖ, was ja für mich auch unverständlich ist, aber es ist so, wie es ist, dann könntet ihr ja die Unternehmer mehr unterstützen, das ist auch blöd, aber nicht so fordern oder sagen, also euer Programm besteht aus Steuererhöhungen, speziell für die Unternehmen. Und die Lohnsteuersenkung ist ja auch gut, haben wir eine Nebenkostensenkung, das haben wir ja schon seit 1945, kündigt ja jeder an, das wird passieren. Also ich als Unternehmer weiß oft gar nicht, wie weiterkommen soll oder kann mit den vielen Personalzahlungen. 10% sind wir wieder gestiegen in der Gastronomie. Aber wie erklärst du das dann, wenn ihr für alle da seid, auch für die Unternehmer, dass die Unternehmer noch mehr besteuert werden sollen?
Vielleicht nur zwei Antworten dazu. Schau, wir haben immer gesagt, es hat quer durch alle Bereiche keinen Deckel gegeben. Es hat beim Wohnen keinen Deckel gegeben, bei den Energiepreisen keinen Deckel gegeben, bei den Lebensmittelpreisen, weil die Politik nicht eingegriffen hat in Österreich, also ÖVP und Grüne. Und dann sagt man danach, bei den Gehältern soll man plötzlich einen Deckel einziehen, aber da geht es ja ums tägliche Leben von Leuten, die gar nichts dafür können, dass die Regierung im Kampf gegen die Teuerung versagt hat. Und genauso wie die breite Masse der Bevölkerung Leidtragende sind, bist natürlich auch du als Unternehmer Leidtragender. Hätte man das gemacht, was alle anderen westeuropäischen Staaten erfolgreich getan haben, nämlich die Teuerung zu drosseln und zu schauen, dass die Preise nicht explodieren, wären wir alle miteinander nicht in dieser Situation. Das heißt eigentlich, die wirtschaftsfeindlichste Partei ist in dem Fall ganz sicher die ÖVP gewesen, weil die völlig inkompetent durch diese Krise marschiert sind, weil sie nichts getan haben, weil sie unfähig waren, auch einzugreifen. Und der zweite Punkt mit den Zuschreibungen, wir sind wirklich die Partei der Arbeit und Arbeit heißt aber real auch, dass Menschen wie du, die tagtäglich aufstehen, die einen Betrieb führen und Verantwortung auch übernehmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie dir natürlich den Faktor Arbeit entlasten wollen und dass Nichtleistungslöhne, zum Beispiel Milliardenerbschaften und Millionenerbschaften, auch einen fairen Beitrag leisten. Wir sind im internationalen Vergleich in Österreich extrem hoch bei den Steuern auf Arbeit. Das heißt, wenn du arbeitest, ist die Steuerlast sehr, sehr hoch in Österreich im internationalen Vergleich. Aber Nichtleistungslöhne in Form von Millionen- und Milliardenerbschaften, das zahlst dann plötzlich gar nichts dafür. Und wir wollen die Steuern auf Arbeit senken und dafür einen fairen Beitrag auch von Millionenvermögen haben.
Mhm. Ja.
Und ich finde, das ist eigentlich leistungsfreundlich, oder? Warum zahlst du, wenn du tagtäglich arbeitest, auch als Unternehmer, warum zahlst du in Österreich hohe Steuern? Und wenn du eine Milliarde erben würdest, dann zahlst du gar nichts. Das ist ja unintelligent, leistungsfeindlich und das ist, glaube ich, nichts Radikales, sondern das ist etwas, was in der Schweiz ganz normal ist, was in Deutschland ganz normal ist und wir wollen einfach diese Schieflage wieder gerade rücken. Wir wollen, dass das Land dadurch gerechter wird und natürlich der breiten Masse der Bevölkerung, die arbeitet, auch mehr Geld in der
Brieftasche bleibt. Natürlich Erhöhung der Köst, aber ich denke da an große Konzerne. Ne?
Ja. Das ist ja aber das ist ja auch eine unintelligente Maßnahme, weißt einfach, also rein zu glauben, dass du bei einem Prozentpunkt der Köst irgendwie ein bisschen herumschraubst und dass das für Österreich den mega großen Einfluss hätte, das ist natürlich auch absurd.
Ich habe mir angeschaut, weil es heißt ja immer, wenn man die Kosten bei uns so massiv erhöht, dann wandern die Betriebe an. Ich habe jetzt nachgeschaut, außer die Schweiz, die mit 14,5% hat, hat Deutschland 30% Kosten, ja. Frankreich 26, Italien 24, also wir sind eigentlich im gleichen Niveau, wenn nicht höher. Und das ist halt diese Rede immer, die wandern ab, wohin denn dann? Ja? Es gibt natürlich Portugal, das ist niedriger, Rumänien, aber es wandert, glaube ich, kein Betrieb nach Rumänien ab. Ja? Das ist das.
Und das ist auch so unintelligent, weil Steuern sind ein Standortfaktor, aber es geht auch um Stabilität, eine funktionierende Justiz, ein Rechtsstaat, Fachkräfte, ganz eine zentrale Frage der Zukunft, dass wir schauen, dass wir nicht die Billigsten in Österreich sind, sondern dass wir die besten Köpfe haben. Da wären wir bei einer Bildungsreform, wo man sagen müsste, 250 Jahre nach Maria Theresia wäre schon eine Zeit, dass wir jetzt ordentlich hier auch was weiterbringen. Auch hier blockiert leider die ÖVP. Also wenn man es ganzheitlich sieht, sozusagen sind Steuern ein Standortfaktor, aber natürlich sozusagen nur einer unter vielen, und da gibt es sozusagen jede Menge Punkte, wo die Politik auch gefordert wäre, was zu tun.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Auch die Öffnung des Arbeitsmarktes, auch für, wie steht es hier zur Asylantenfrage? Also weiterer Zuzug oder oder restriktiv oder wie steht es hier dazu? Was habt ihr für Meinung?
Es ist mittlerweile 6 Jahre her, da gibt es das Doskozil-Kaiser-Papier, die miteinander hier versucht haben, auch einen Schwerpunkt und konkrete Lösungen auch zu arbeiten. Und da ist ganz klar die Linie Integration vor Zuzug. All die Menschen, die jetzt bereits in Österreich sind, zu schauen, dass die so schnell wie möglich auch am Arbeitsmarkt Fuß fassen, dass sie die deutsche Sprache lernen und auch unsere Werte kennenlernen. Mhm.
Du sag, was mir ein bisschen im Magen liegt oder was vielen verwundert, dass ja Andi Babler den Ausspruch getätigt, ich bin Marxist. Ja? Und Marxismus, ich habe radikale Ökonomie studiert, und da ist es so, da gibt es die Nomenklatura, da sind manche gleicher als gleich und bereichern sich. Ich habe sie auch so ein paar Fälle, wie Gusenbauer oder so, oder die Wiener Kleinhäusl-Siedler und so weiter, ohne Konsequenzen alles. Sollten nicht ausgeschlossen werden, oder ist das in eurer Linie, gibt es halt ein paar solche Sozialisten und solche Sozialisten? Wie steht man da dazu?
Schon das eine ist, ich kann nur diese Frage auch für mich ganz persönlich beantworten. Ich glaube, dass man sich immer selber in den Spiegel schauen können muss und dass man das sozusagen, was man auch öffentlich sozusagen von sich gibt, dass man das auch leben sollte. Das ist so mein ganz persönlicher Zugang, dass es dann sozusagen in einer Partei mit 150.000 Mitgliedern auch Entwicklungen gibt und Vorfälle gibt, die mir auch persönlich überhaupt nicht freuen. Und wo man nur sagen kann, dass das nicht sozusagen mein Weg der Sozialdemokratie ist, das kann man nur offen und ehrlich, glaube ich, eingestehen. Da braucht man nicht herumeiern, und dann ist man einfach auch selber gefordert, das einfach besser zu machen.
Mhm. Und Andi Babler, ihr findet, er ist der richtige Kandidat. Ich meine, er kommt ja eigentlich aus der Gemeindeebene, war Bürgermeister oder ist noch Bürgermeister, war eigentlich noch nie im Parlament tätig. Mhm. Da gab es ja halt auch den Skandal mit den Bezügen. Er war Bürgermeister, Sekretär, Bürgermeister, ich weiß zwar nicht, wie man es gleichzeitig sein kann, mit einem Bezug von 11.600 Euro plus Spesen. Wie verkauft sie das, den einfachen Mann, dass man so viel verdient als einfacher Sozialist, dann von dieser Gemeinde weg, und dann möchte ich auch dazu sagen, er hat keine Matura, gut, das kann passieren, aber gerade ihr wart ja diejenigen, die gesagt haben, was will der Maturant Sebastian Kurz als Bundeskanzler? Mhm. War das ein bisschen überzogen oder findet ihr das eh, es geht, wenn ich gut bin, bin ich gut, dann brauche ich keine Matura?
Was sind das gleich mehrere Fragen in, ja. Fragen in einen? Schau, zur Frage der Bezüge, ich finde, dass da der Vergleich auch sicher macht. Du wirst das vielleicht mitbekommen haben, es ist sozusagen jetzt breit auch öffentlich diskutiert worden. Der Herbert Kickl hat jahrelang 10.000 Euro von der FPÖ Wien kassiert und hat vergessen, das Ganze zu melden. Ist scheinbar nicht einmal draufgekommen, dass der einen Zehner jedes Monat zusätzlich kassiert. Und der Andi Babler, bevor er Bürgermeister in Dreiskirchen worden ist, war Mitarbeiter der Stadt und sozusagen war dort ein Angestellter und beschäftigt. Und jeden Euro, den er dort bekommen hat, hat er vom ersten Tag an gespendet. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen der Unterschied. Der Kickl redet vom kleinen Mann, haltet aber dann die Hand auf, ist offiziell neben dem Nationalrat dann noch großer Strategieberater gewesen für die FPÖ Wien. Da war es niemand, hat dort einen Schreibtisch gehabt, was waren die Arbeitszeiten, was war konkret die Leistung vom Herbert Kickl. Der kassiert das einfach und redet vom kleinen Mann, und jeden Euro, den der Andi Babler zusätzlich verdient hat, hat er 1:1 gespendet. Er ist seit mehr als einem Jahr auch Bundesrat, und auch dort, jeden Euro, den er dort verdient, Der wird gespendet, das ist ihm wichtig, das auch vorzuleben. In dem Fall sind das konkrete Projekte für armutsgefährdete Kinder, wo er schaut, dass die auch Frühstück bekommen, dass die auch Zukunftschancen haben. Ich finde, das ist sozusagen auch wichtig, dass er in diesem Bereich das einfach vorlebt, was er sagt. Und das macht er ganz konkret.
Gut, also wenn man das Positive hervorhebt, er hat ja seine Managementfähigkeit bewiesen, Flüchtlingskoordinator, was sagen wir, in Dreiskirchen, das alles in den Griff zu kriegen in einer Zeit, wo das noch nicht so breit getreten wurde, also das hat er hervorragend gemeistert. Was Positives zu sagen.
Ja, das ist das eine, ja, was bekannter ist, aber vielleicht auch die Parallele zu dir ganz persönlich, weil ich finde, dass dieser Zugang zur Politik uns auch im Parlament und in der Bundespolitik fehlt. Es wird oft so getan, was, als Bürgermeister ist das sozusagen das, was du, ist das das notwendige Rüstzeug für die Bundespolitik, und ich bin persönlich schon überzeugt, dass wir diesen Zugang, dieses Anpacken einfach brauchen. Du musst dir vorstellen, wenn eine Frau, eine Mutter zu Andi Babler kommt in der Stadtgär und sagt, ich brauche dringend einen Kindergartenplatz für meine Tochter, dort kann er nicht sagen, wir werden eine Arbeitsgruppe machen und in 10, 15 Jahren wird schon irgendwo eine Kindergartenoffensive geben, dann muss er ganz konkret liefern. Wenn es irgendwo eine Trennung in der Familie gibt und jemand dringend eine Wohnung braucht, dann muss er als Bürgermeister schauen, dass es konkret Lösungen gibt. Wenn es bei ihm vor Ort Unternehmen gibt, die in Schwierigkeiten geraten, dann ist er vor Ort, dann redet er mit den Unternehmen und versucht auch Lösungen zu finden. Und das ist, glaube ich, etwas, dieses Anpacken, dieses Probleme aufgreifen und nicht nur beschreiben, ist, glaube ich, etwas, was wir schon österreichweit viel stärker auch in der Bundespolitik brauchen würden.
Das heißt, der
Steuerung, Gesundheitsversorgung, ich meine, da geht es ja um ganz konkrete Lösungen, da geht es darum, dass sich die Politik wieder daran messen lässt, was auch ganz konkret weitergeht.
Also du redest hemdsärmelig, er kann anpacken, ja, er weiß, worum es geht und deswegen ist er der richtige Mann.
Ja.
Sag, was mir ein bisschen im Magen liegt, auch eure Forderung nach 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Wie kannst du mir das verkaufen? Ich meine, das ist ein radikaler Schritt, den ich ja, ich habe das schon beim Muchitsch gesagt, bei mir ist so, ich habe sehr viele Asylanten beschäftigt, also die jetzt teilweise schon Österreicher sind, die ja sogar 6 Tage arbeiten wollen, auch dafür bezahlt bekommen. Also ich kenne keine, ich habe glaube 2 Studenten, die 4 Tage arbeiten wollen, sonst will jeder 5 oder 6 Tage arbeiten. Aber wie komme ich dazu als Unternehmer, vollen Lohnausgleich, dann habe ich noch mehr Kosten und dann im 4 Tag kommen nicht einmal auf Betriebstemperatur meine Leute zum Arbeiten. Wollt ihr das so radikal durchziehen oder zumindest andenken?
Also niemand von uns fordert, dass wir von heute auf morgen die 32-Stunden-Woche in ganz Österreich auch umsetzen und einführen. Es geht um eine mittelfristige Vision, dass wir sagen, 50 Jahre nach der letzten Arbeitszeitverkürzung unter Bruno Kreisky damals, dass man darüber nachdenkt, wie man auch schrittweise die Arbeitszeit reduzieren kann. Und für dich als Unternehmer, es gibt ja 2 Möglichkeiten, sozusagen, dass du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmenserfolg teilhaben lässt. Das eine sind höhere Löhne oder eine Arbeitszeitverkürzung, dass du zum Beispiel sagst, wir machen im Betrieb eine 4-Tage-Woche. Jetzt weiß ich nicht, wie du das handhabst. Du hast gesagt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die bei dir im Betrieb arbeiten, das eher nicht wollen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel große Industrieunternehmen da wirklich ganz, ganz erfolgreich sind. In der Baubranche ist es völlig üblich, dass du zum Beispiel eine kurze und eine lange Woche hast, also am Freitag einmal länger arbeitest, dafür die nächste Woche den Freitag frei hast. Ist, glaube ich, auch gut oft, wenn man 3 Tage on Block hat, wo man sich auch gut erholen kann. Also ich finde auch mit der Arbeitszeit sozusagen nachzudenken, ob es in intelligentere Formen geht und das Ganze immer schrittweise natürlich und ähnlich wie in den 70er Jahren damals unter Bruno Kreisky natürlich auch sozialpartnerschaftlich, branchenspezifisch hier auch konkret Lösungen zu finden. Und vielleicht nur ein Punkt, weil so ein Kernbereich von mir ist, wo wollen wir das ganz konkret machen? Starten wollen wir mal im Bereich der Pflege, weil es bringt doch nichts, dass Menschen einfach ganz real ausbrennen und nicht mehr in der Lage sind, in diesem Pflegeberuf zu arbeiten. Das heißt, es zählt ja dann nicht die Stunde, die du am Papier für Menschen verbringst, sondern die Stunde, die konkret du auch leisten kannst. Und wenn es Menschen im Bereich der Pflege gibt, die einfach nicht mehr können, die ausgebrannt sind, die sagen, das war irgendwann einmal ihr Traumberuf, in dem sie gearbeitet haben, aber den Leuten geht die Kraft aus, dann ist es, glaube ich, notwendig, als Politik auch nachzujustieren und zu überlegen, ob wir nicht zum Beispiel im Bereich der Arbeitszeit schauen können, dass sich die Menschen, die in der Pflege arbeiten, wiederholen können und dann aber auch langfristig in diesem Bereich auch arbeiten wollen.
Okay, also keine Generalisierung, sondern sagen, branchenspezifisch, starten, genau. Wie ist es? Also, es klingt gut für mich, aber mich fragt dann jemand, wenn ich 12, 14 Stunden arbeite als Unternehmer, wahrscheinlich selber schuld, 7 Tage die Woche, ob ich ausgebrannt bin. Wenn man es mit Freude macht, kann man ja. Aber ich verstehe schon einen Ansatz, ihr vertritt ja diese Klientel.
Schau, aber wir haben früher darüber geredet, sozusagen, weil ich überzeugt war, dass wir altersmäßig recht
also, auseinander sind.
Nein, nicht, gar nicht so weit. Also du hast ja super gehalten. Also, ich aber machen wir es ganz konkret. Natürlich ist das auch nicht gesund und was wir schon schauen müssen in Österreich, dass wir nicht nur die Lebenserwartung in Österreich steigern, sondern die gesunde Lebenserwartung. Was mir persönlich echt nahe geht, du musst dir vorstellen, im Vergleich zu Norwegen, du wirst als Mann in Österreich und in Norwegen ungefähr gleich alt, aber die gesunde Lebenserwartung in Österreich ist fast 10 Jahre geringer. Das heißt, so die ersten Krankheitssymptome fangen dann mit Anfang 60 an. Und das Ziel muss doch sein, dass die Menschen nicht nur älter werden, sondern gesund älter werden. Und das ist schon auch eine Maßnahme, wo die Politik gegensteuern kann und wo es nicht nur darum geht, auch persönliches, menschliches Leid zu verhindern, sondern natürlich auch hohe Folgekosten, Medikamenten, Operationen und natürlich das menschliche Leid. Da kann man schon was tun.
Noch besser wäre die Vermeidung. Das heißt, Leute so weit hinzukriegen, oder gefördert wird, dass sie sich gesund ernähren.
Genau.
Fangt ja an bei gesunden Mittagessen. Schulen, Kindergärten, geht weiter zum Sport, der gefördert ist, wenn man denkt, dass es jetzt nur mal eine Stunde, Sportstunde gibt in der Schule, was ja ein Skandal ist, vielleicht fällt der andere mal weg, also bei uns war es ja eine ganz andere Geschichte, 4 Stunden, ja, also dass dann die Volkskrankheit zunimmt und das dann natürlich wieder Geld kostet, da bin ich voll bei dir.
Ja.
Ihr habt ja auch die Forderung, die finde ich jetzt ein bisschen sehr, sehr überzeichnet, Hitzeferien bei 30 Grad. Dann könnt ihr zum Beispiel meine Küche zum Beispiel nie aufsperren.
Ja.
Ich verstehe schon, der Bauarbeiter, der jetzt da draußen steht und es hat es drunter, dass der Wetterschicht geht, dann wird Bau auch nicht mehr fertig werden. Ist das euer Ernst zu meinen, ab 30 Grad, weil dann würde in Italien niemand mehr arbeiten, in Spanien, ist das ernst gemeinte Forderung?
Nein, auch da reden wir wieder von branchenspezifischen Lösungen. Ich kann mir das persönlich kaum vorstellen, du kennst vielleicht diese Bilder, wenn du auch in Wien unterwegs bist oder in ganz Österreich, was das heißt, wenn du wirklich auf einem heißen Blechdach zum Beispiel bei dieser brutalen Hitze arbeiten musst und zu schauen, dass die Leute ganz real einfach noch arbeiten können, arbeitsfähig sind, da geht schon um konkrete Maßnahmen, dass du natürlich die Menschen schützen musst, die in diesen Bereichen arbeiten und natürlich wird sozusagen Klimaschutz, Klimawandel und auch sozusagen Arbeit uns alle beschäftigen. Und da geht es auch, glaube ich, um ein partnerschaftliches Nachdenken, wie man auch sozusagen bei an Rekordhitzetagen zum Beispiel real die sicherstellen können, dass Menschen überhaupt in der Lage sind, auch zu arbeiten. Es hat ein paar Tage gegeben, wo jetzt in Wien war. Das war, glaube ich, vor 2 Wochen, diese Rekordhitzetage. Ich meine, ich glaube, das merken wir beide selber. Du bist an dem Tag nicht so voller Energie und voller Kraft, auch im täglichen Tun, wie wenn es ein bisschen kühler ist. Aber sich zu überlegen, sozusagen, wie man vielleicht Arbeitszeiten anpasst, wie man schauen kann, natürlich, dass sozusagen die Erhitzung auch in den Büros nicht steigt. Da geht es einfach um ein Nachdenken, wie man diesen Klimawandel, den uns ja alle beschäftigt, auch konkret im Bereich der Arbeitswelt auch andenken können und vor allem Lösungen finden
können. Fällt mir konkret Nachtarbeit an. Das ist, fällt mir so ein, auf den Dach zu arbeiten. Nur, warum muss das wieder der Unternehmer schlucken, wenn eine Hitzewelle ist, 3 Tage frei und dann der Unternehmer sagt, okay, meine Arbeiter kommen nicht, aber ich muss zahlen. Habt ihr da Lösung parat, dass das dann Hälfte das Arbeitsamt übernimmt? Warum sollen wir das auch noch schlucken?
Ich kann es wirklich ganz konkret machen. Schau, allein was wir beide jetzt drüber machen, wir sehen, glaube ich, beide das Problem, oder? Wir merken sozusagen, dass sich sozusagen das Klima ändert, dass das natürlich Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hat. Und das, was wir beide gerade versuchen, einmal anzudenken, ohne vielleicht auch schon ganz konkret Lösungen zu haben, aber es ist ein Punkt, wo man nachdenken muss und miteinander auch Lösungen finden kann und soll, Lösungen finden soll.
Ja.
Nichts tun und zu glauben, dass das alles so weitergehen kann, wird ja eher real auch nur heißen, dass man das ganz konkret abwälzt auf Unternehmen wie dich oder konkret auf Einzelpersonen. Ja. Also es geht schon um als Gesellschaft, glaube ich, darum und vor allem als Politik, solche Entwicklungen auch aufzugreifen und sich miteinander zu überlegen, wie kann man das lösen. Weil wenn die Politik nichts macht, dann findet jeder Betrieb irgendwelche Lösungen, dann bist du persönlich vor Herausforderungen gestellt. Das ist nicht mein Zugang. Wenn es Herausforderungen gibt, dann muss man sich partnerschaftlich diese Herausforderungen auch vornehmen.
Der Zugang ist gut, wahrscheinlich parlamentsübergreifend, parteienübergreifend. Vor allem mal nicht so auf 5 Jahre, sondern eine langfristige Perspektive. Das fängt auf den Schulferien an, das hört eben bei der Hitze auf, das hört bei den Klimagegebenheiten an, dass man wirklich einmal sachlich diskutiert, aber es ist wahrscheinlich im Parlament oft sehr schwierig, ne? Sachlich, parteiübergreifend, sage ich mal, weil immer jeder seine Lobby bedient. Aber du brauchst es gar nicht sagen, das passt schon. Die Frage habe ich noch.
Du kannst das ehrlich beantworten. Also, das ist etwas, was mir extrem wichtig ist. Und dass man hart in der Sache auch diskutieren kann, dass man unterschiedliche Positionen hat, aber den Respekt versucht, vom Gegenüber auch zu bewahren. Also, mir ist zum Beispiel echt wichtig, dass man über alle Parteigrenzen hinweg, auch nach einer Sitzung vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen auf ein Café oder ein Bier gehen kann und dass man sich in die Augen schauen kann noch. Also das Mindestmaß an Respekt, das muss man sich, glaube ich, schon auch bewahren, auch in der politischen Arbeit, weil es wichtig ist, glaube ich, dass man für eigene Überzeugungen einsteht, aber das darf nicht dazu führen, dass man irgendwie in einer Brutalität miteinander umgeht.
Das heißt, du kannst mit allen sprechen, alle Parteien, auch freiheitlich, aus Nähe, aus Grüne, alles.
Ja.
Was hältst du überhaupt von den anderen Parteien? Was hältst du, wenn du einen Satz sagen würdest über, fangen wir mal an, ÖVP? Kann man es in einen Satz kleiden?
An die Leute, mit denen ich mich persönlich echt gut verstehe, aber die Partei ist halt echt eine Katastrophe. Das ist so ein reiner Lobby-Mischmasch. Das eine ist so der Bauernbund, wo sie nicht für die breite Masse der Landwirte kämpfen, sondern immer nur für die große Agrarindustrie. Im Wirtschaftsbereich reden sie dann zwar von den kleinen Unternehmen, die sind ihnen völlig egal. Da geht es dann eher um die Konzernsteuersenkungen. Also es ist so ein Mischmasch aus Einzelinteressen. Und was die halt überhaupt nicht haben, ist so das große Ganze im Blick und zu schauen, dass es uns allen als Gesellschaft, dass es allen vor allem auch gut geht.
Den EOS?
Möchte ich sagen, die kleine Schwester der ÖVP. Also die gleichen Inhalte wie die ÖVP, nur flotte Farben und moderner gekleidet.
Schöne Farbe, gut, okay. Ja. Und Cappuccino trinken. Ja. Vielleicht Grüne?
Oder Chai Latte, ich weiß nicht, was die Neos trinken.
Ja. Grüne?
Grüne.
Fällt ja nichts ein, oder? Ich meine, die Schwester, muss ich sagen, die hat ja ihren Job sehr gut gemacht, oder? Die hat eigentlich das durchgezogen, was sie muss als Ministerin, an die Zukunft denken, für die Kinder.
Schau, der Punkt ist, das Denken ist eh super, vielleicht tun wir das eh alle zu wenig in der Politik, es geht ja konkret ums Umsetzen. Ja. Und was die Gewessler nicht geschafft hat, ist im Bereich des Klimaschutzes Menschen mitzunehmen. Und das ist vielleicht mein größter Kritikpunkt an den Grünen. Sie haben in vielen Punkten auch recht, dass wir natürlich den Klimawandel offensiv auch begegnen müssen und dass wir was tun müssen. Aber wo die Grünen halt echt unfähig sind, ist, dass man wirklich Menschen ganz konkret mitnimmt. Okay. Schau, ich komme aus Kärnten und die erlebst halt auch, wenn du in Wien bist, hast super U-Bahnen, hast einen super öffentlichen Verkehr, der auch gut funktioniert. Aber wir haben österreichweit auch Leute, die im ländlichen Raum leben, wo es in der Früh unter Umständen die Pensionistin in Postbus einsteigt, in die Hauptstadt fährt zum Arzt und froh sein muss, dass sie am selben Tag wieder zurückkommt. Weißt? Und dieses Moralisieren, wenn ich eine U-Bahn habe, ist super. Aber was sagst du denn der Pendlerin, die mit dem alten Auto jeden Tag eine Stunde lang in die Arbeit fährt, der die ganze Zeit einzureden, sie ist böse und sie sollte viel besser einen Tesla sich kaufen, den sie sich gar nicht leisten kann. Weißt, das ist so weltfremd. Und dieses Moralisieren allein bringt nichts. Ganz konkret Lösungen schaffen. Wenn Menschen Angebote haben, wenn zum Beispiel die Zugverbindungen funktionieren, sind Menschen auch bereit umzusteigen. Aber dieses Herummoralisieren der Grünen löst gar nichts, außer dass sie Widerstände aufbauen und diese Menschen, die eh bereit wären, was zu tun und es halt einfach nicht können, dass wir die vielleicht sozusagen so weit bringt, dass die sagen, ich will vom Klimaschutz gar nichts mehr hören und auch gar nichts mehr tun, weil die Grünen herummoralisieren.
Da fällt der Erfüll ein. Noch kurz vielleicht die Freiheitlichen, fällt dir da was ein?
Ist echt eine Partei, die dauernd reden vom kleinen Mann, aber die sind real echt die Schlimmsten. Die haben die breite Masse der Bevölkerung und die sogenannten kleinen Leute, wie sie es bezeichnen, echt immer verraten.
Okay. Ja. Aber wie stellst du denn jetzt nach der Wahl? Jetzt
war ein bisschen vielleicht zu kritisch.
Ja, das macht überhaupt nichts. Warum? Wir sind ja offen, das ist ein
Podcast. Ich hoffe auch früher in Richtung SPÖ, dass es nicht so wirkt, das wäre da voll.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde es ja gern, was man richtet. In einem Satz oft zu sagen, ist ja schwierig. Ich würde es mir auch schwer tun. Aber kannst du dir jetzt eine Zusammenarbeit nach der Wahl also vorstellen mit wahrscheinlich also ÖVP-Neos? Geht das dann? Kommt sie da über die Parteigrenzen hinweg? Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ihr seid halt immer noch im Hintergrund. Der Nehammer entscheidet sich eh wieder für die Freiheitlichen, wie auch immer. Oder wie auch immer. Aber mit wem kannst du eine Zusammenarbeit vorstellen?
Ich möchte ja.
Beste aus allen Welten.
Ja. Guter Punkt. Schau, das klingt jetzt echt nach einer klassischen Politiker-Antwort, aber ich möchte die Wahrheit jetzt einfach aussprechen. Okay. Und die schaut aus meiner Sicht so aus, wenn ÖVP und FPÖ miteinander nach der nächsten Mal eine Mehrheit haben werden, dann werden die sich miteinander auf den Backel hauen. Das haben wir in Niederösterreich erlebt. Erinnerst du dich noch, was hat denn nicht die Mikl Leitner vor der Wahl alles über die FPÖ gesagt und nie im Leben werden sie mit den Freiheitlichen backeln und so schnell als nach der Wahl gar nicht schauen können, waren FPÖ und ÖVP auf dem Backel. Dasselbe in Salzburg, was hat der Haslauer nicht vor der Wahl alles gesagt, jetzt ist er in einer Koalition mit der Swarzeck, dasselbe auch in Oberösterreich. Das heißt, wenn ÖVP und FPÖ miteinander eine Mehrheit haben, dann hauen die sich auf den Backel. Egal, was die ÖVP jetzt erzählt. Und das andere ist halt, wenn die SPÖ stark genug ist, so wie in Wien, in Kärnten und im Burgenland, dann werden wir sozusagen auch die Möglichkeit haben, sozusagen zu verhandeln und Gespräche zu führen, aber das wird wirklich vom Wahlergebnis abhängen. Gut. Aber alles, was die ÖVP jetzt erzählt, ist wirklich ein Schmäh. Ich meine, ich weiß nicht, ob du noch erinnerst, der letzte war der Wolfgang Schüssel, der hat damals gesagt, wenn er Dritter wird, dann geht er dann ganz sicher in Opposition. Mhm. Und so schnell das gar nicht schauen können, war er nach der Wahl dann Bundeskanzler mit den Stimmen der FPÖ. Also die haben sich recht schneller verbastelt.
Durfte den Porsche fahren, deswegen.
Ja.
Hat das
ja
geklappt. Vielleicht hat jetzt jemand einen Porsche fahren, einen Basler.
Da war der Beifahrer.
Ja, genau, Beifahrer. Er war bei Arbeit gewunken.
Okay. Hast du einen Porsche?
Nein, okay. Das würde ich auch nicht machen. Das ist sicher nicht. Du, hat mich super gefreut. Die Zeit ist knapp leider geworden, aber wir hätten ja ewig reden können. Super, ich wünsche euch viel, viel Erfolg, das Beste. Und schauen wir dann weiter. Was ist das? Vielleicht kann ich dich dann als in einer höheren Funktion noch begrüßen.
Sehr gut. Danke echt für die Einladung. So.
Als nächsten Gast begrüße ich Claudia Blackholm, ÖVP-Staatssekretärin und sicher auch ein spannender Gast. Schaut zu.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.